Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Er ist Hip-Hop-Produzent, Rapper, DJ und Sound-Engineer. Mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast ist Philipp Kroll alias Flip. Solo und mit seiner Band Texter mischt er die Musikszene seit Jahrzehnten auf. Herr Kroll, herzlich willkommen.
Schönen Tag.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Zu wem?
Gehen wir zum kommunikativen Du über?
Ach so, ja. Dann kommt jeden Boom oder los. Was ist das Neues?
Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Das ist immer die Definition, was ist waschecht. Aber ja, ich bin in Linz geboren und lebe auch seither hier mit Unterbrechungen. Aber ja.
Wie war denn deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Urfa aufgewachsen, die ersten 8 Jahre meines Lebens in der Leonfeldner Straße. Ganz normal, Kindergarten, Volksschule, viel im Hof herumgelaufen, viel Sport gemacht. Dann beschlossen meine Eltern, nach Ansfelden zu übersiedeln, in ein Reihenhaus. Und dann habe ich die nächsten Jahre in Ansfelden verbracht, bin aber immer in Linz in die Schule gegangen. Also meine rurale Prägung ist relativ gering. Allerdings lernte ich dort den waschechten oberösterreichischen Dialekt kennen, weil ich wieder rausgezogen bin. Haben alle geglaubt, ich komme aus Deutschland, weil ich so Hochdeutsch gesprochen habe. Und dann in mühevollen Jahren habe ich dann den oberösterreichischen Dialekt gelernt, zumindest den Linzer Großraumdialekt.
Hast du schon früh gewusst, dass es dich in die Musikbranche verschlagen wird? War Musik schon als Kind deine Leidenschaft?
Nein. Also, ich habe gern Musik gehört, aber das ist eigentlich erst so mit 15, 16 kommen mit der Schulband. Da war das auch noch kein Plan, aber da hat man halt dann geprobt und Konzerte gegeben in der Schule und so. Und dann ist das halt schon ein bisschen so gewachsen. Und dann eigentlich erst nach der Schule ist so richtig losgegangen. Ich habe zuerst ein paar Jahre in einer Gitarrenband gespielt. Ich bin ja Gitarrist gelernter sozusagen. Und wir haben dann auch einige Konzerte gespielt in ganz Österreich. Und erst 93 haben wir dann eigentlich mit dieser Rap-Sache angefangen. Ich habe allerdings schon mit 10 Jahren begonnen, Rapmusik zu hören. Was heißt 1983, was in Österreich damals noch nicht recht viele Menschen getan haben.
Warum der Rap? Warum nicht der Schlager, die Volksmusik oder Pop?
Ich habe natürlich damals als Kind schon Popmusik gehört. Ist eh klar, da hat man halt Ö3 auftritt und hat halt die Hitparade durchdekliniert. Aber ich habe dann einfach per Zufall eben von einem Schulkollegen Rap-Platten geschenkt bekommen. Und das hat mich halt extrem beeindruckt. Einfach diese Rohheit, diese Direktheit, dass das halt ganz was anderes war, als was ich vorher gehört habe. Und das hat so mal mein erstes Interesse geweckt und auch diese unbekannte Welt, weil diese afroamerikanische Welt New Yorks der 80er Jahre, ja, das war halt für ein Kind aus Linz natürlich sowas wie, keine Ahnung, in der Planet auf einer anderen Milchstraße. Und das war halt auch faszinierend, während so Popmusik, so, ja, das war nicht so normal aus. Da hat man schon gewusst, okay, ja, die singen halt oder musizieren. Aber das war eine ganz andere Welt, die sich da eröffnet hat. Und das hat mich fasziniert. Und ich war dann auch mit 12 Jahren, weiß jetzt nicht mehr genau, hat es halt diesen Film Beat Street gegeben, den damals der Harry Belafonte produziert hat, der eben in dieser Hip-Hop-Community gespielt hat, wo immer diese Hip-Hop-Elemente von Breaking, Graffiti, DJing und Rap drin waren. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und ja, ab dann war so das immer mein Faible und musikalisch schon. Ich habe dann auch angefangen, eben die Schallplatten zu kaufen mit 12 Jahren und bin halt dann Taschengeld gespart und immer wieder weiter vorgedrungen, wobei natürlich keine Informationen da waren. Aber ich habe mir da einfach so die Platten angehört und die Covers durchgelesen und man versucht da irgendwie was zusammenzureimen, was das denn überhaupt ist und bedeutet.
Wie war denn die Musikszene in Österreich zu dieser Zeit?
Reden wir jetzt von den 80ern oder von den 90ern?
Von den 90ern.
Sehr amateurhaft, sage ich jetzt einmal irgendwo. Also es waren jetzt hauptsächlich Gitarrenbands unterwegs. Da hat so die Szene, in der wir unterwegs waren, war natürlich eher so diese Punk-Hardcore-Szene. Da sind halt die Bands in die billigsten Studios gegangen und haben halt trashigste Aufnahmen gemacht und halt versucht, irgendwie Kassetten, CDs oder Vinyl davon zu machen. In Linz hat es eben ein paar so Sampler gegeben, die kuratiert worden sind, so aus dieser Underground-Szene, die halt wirklich sehr motiviert war, aber eigentlich, also mit guten Musiker, Musikerinnen, aber alles noch sehr dilettantisch irgendwo. Und in den 90ern hat sich das dann schon langsam verändert, wo man gemerkt hat, okay, es kommt so eine Professionalisierung auch von Studios, Studiotechnik, Know-how, das dann gewachsen ist. Weil man muss halt natürlich ansagen, diese Austropop-Szene, die ja immer so gelobt wird und geliebt wird noch immer, hat eigentlich überhaupt keinen Wissenstransfer an die nächste Generation weitergeben. Also die haben eigentlich alle hängen lassen, die haben sich nur mit sich selbst beschäftigt. Niemand hat da eigentlich der nächsten Generation unter die Arme gegriffen, das muss man wirklich so sagen. Das ist, finde ich, eigentlich so der größte Schwachpunkt dieser ganzen Szene. Die haben einfach nichts weitergegeben, keine Infrastruktur, kein Wissen, gar nichts. Ja. Und es hat zwar ein paar Labels gegeben, die dann halt versucht haben, manche Acts zu signen, ja, ob das jetzt Major-Labels waren oder halt Gig-Records, wie zum Beispiel, ne, der Markus Spiegel. Aber das war auch mit sehr halbherzig, muss man sagen. Und in der Zeit hat sich eigentlich so die deutsche Musikszene extrem professionalisiert, binnen weniger Jahre, und immer deutscher Rap ist explodiert binnen weniger Jahren. Also wie wir begonnen haben, 93, 94, das waren also die klassischen Jugendzentrum-Jams, da bist du durch Deutschland, Österreich gefahren, hast dort vor ein paar Begeisterten gespielt und es war eine sehr kleine, kompakte Szene. Und dann ist aber natürlich mit Viva und MTV Germany, die haben ja dann diese Rap-Szene entdeckt und dann ist es halt innerhalb kürzester Zeit, ja, waren auf einmal die Acts, mit denen du nur irgendwie auf kleine Bühnen gespielt hast, zwei Jahre davor, waren auf einmal Mainstream-Acts. Und das hat Österreich nicht auf die Reihe gebracht. Wir waren zwar schon sind eigentlich dann sehr schnell gewachsen, waren in Deutschland auf Tour und waren in Deutschland sehr bekannt und anerkannt. Aber dieses Level, was die Deutschen erreicht haben in der Zeit, hat halt niemand in Österreich geschafft. Ja. Also, war nicht wirklich eine Ausnahme, sondern also überhaupt kein Act geben, der eigentlich diese Breite dann erzielt hat.
Du sprichst von Wir, das ist deine Band Texter.
Da sprich ich jetzt von Texter, genau.
Genau. Bist du der Gründer? Wie viele Leute seid ihr? Wie hat das ausgeschaut am Anfang?
Ich bin einer der Gründer, wir waren zu fünft. Beziehungsweise am Anfang hat es sogar ein sechstes Mitglied gegeben, das war ein bisschen so der Anstoß fast ein bisschen. Der Esselbert, der damals der Geschäftsführer der Kapo war, Kulturverein Kapo. Und die ist damals umgebaut worden, 92. Und zur Wiedereröffnung der Kapo war so die Idee, wir sollten ein Kapo-Rap machen. Und er hat einfach Leute gefragt, wer würde da mitmachen. Und die Leute, die da mitmachen wollten, wurden dann zu Texter. Also das war eigentlich sehr unprätentiös und eher fast ein Zufallsprodukt. Und dann waren wir zu viert und der DJ Dan ist dann ein Jahr später dazugekommen. Dann waren wir quasi komplettiert.
Was waren oder was sind eure größten Erfolge gewesen, wenn du jetzt so mal zurückblickst?
Ja, Erfolge ist es immer so relativ. Ja, keine Ahnung, wir haben riesige Konzerte gespielt, Donauinselfest, Headliner auf der FM4-Bühne mehrmals, Linzfest, Headliner, Touren in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben im Theater gespielt, es gibt einen Film von uns, wir haben Bewerbung, keine Ahnung, wir haben 10 Platten gemacht, wir haben ein Label gegründet. Keine Ahnung, es ist so viel, dass man jetzt schwerfällt, sagen, das sind jetzt die Höhepunkte, weil es gibt da diese kleinen Dinge, die spannend sind und nicht immer nur die großen, protzigen Angelegenheiten.
Du bist auch Producer.
Was machst du da genau oder mit wem arbeitest du auch?
Naja, prinzipiell arbeite ich mal mit meinen Tools, mit meinem Computer, meinen Instrumenten und Samplern. Und ich habe halt immer schon die Musik für Dexter produziert und irgendwann habe ich dann angefangen, andere Leute zu produzieren. Für lokale Acts bis zu internationalen Acts reicht es halt, die Palette.
Kennen wir da welche?
Das weiß ich nicht, ob du welche kennst, aber ich habe mit einigen amerikanischen Rappern und Rapperinnen zusammengearbeitet, mit deutschen Acts und so weiter. Also es ist Kanye West ist jetzt nicht dabei oder Drake, aber ja, schon relativ bekannte Namen, wenn man in der Hip-Hop-Szene kurz sich auskennt.
Wie hat sich das entwickelt? Du hast ja schon von den Anfängen gesprochen. Du hast ein bisschen schon berichtet von eigentlich deiner Karriere. Wie schaut es jetzt aus? Wo steht der Hip-Hop?
Das ist eine sehr, sehr generelle Frage. Meinst du jetzt der österreichische Hip-Hop oder der internationale? Sicher. Also es gibt eine Hip-Hop-Szene in Österreich. Also wenn ich jetzt sage Hip-Hop, meine ich natürlich immer die Gesamtkultur, die man halt so unter, wo eben Rap nicht das Einzige ist, eben wo ich sage, da gibt es DJs, da gibt es Breaker, da gibt es Graffiti-Artists. Und das hat sich schon sehr verbreitet und ist schon sehr, also ist nicht mehr wegzudenken aus der Kultur. Ja, also, ich weiß nicht, wie viele Breaker und Breakerinnen es in Linz gibt, Graffiti-Artists, ja, wir haben in Linz das Mural Harbor Gallery. Es gibt x Rapper und Rapperinnen. Das Einzige, muss man sagen, wo jetzt nicht mehr viel nachkommt, sind DJs. Also das, was so Turntablism betrifft, ist ein wenig mager von der jungen Generation. Aber sonst ist es ja ist eine etablierte Kulturform, die nicht mehr weggehen wird. Ja. Ob es jetzt gut ist immer, ob es jetzt, ja, da können wir jetzt geschmäckerisch drüber streiten. Aber in der Breite ist es auf jeden Fall massiv. Ja.
Du unterrichtest an der Kunstuni.
Mhm.
Für welches Fach? Weil Musik ist ja eigentlich der Bruckner-Uni zugeordnet, oder? Wie können wir uns das vorstellen? Was ist deine Lehraufgabe?
Es gibt einen Studienzweig, der nennt sich zeitbasierte Medien. Das klingt jetzt ein wenig seltsam, heißt aber, das ist alles von Programmieren, Fotografie, Video, Musikproduktion, Installation, performative Künste. Also das ist alles ein bisschen vereint. Quasi so die erst die eierlegende Wollmilchsau unter den Studien. Und da unterrichte ich halt so Basics in Musikproduktion. Also ich kriege immer die zweitsemestrigen und denen bringe ich das Musikproduzieren mit digitalen Medien näher.
Digitale Medien, wie schaut es denn mit KI aus? Ist das bei dir ein Thema? Nutzt du KI für deine Musik oder sagst du, nein, wir mit dem nichts zu tun haben, weil eigentlich ist ja das ganz schlecht für unsere Musikbranche?
Es gibt einen Bereich, wo ich KI verwende, das nennt sich System Separation, das ist ein sehr technischer Begriff. Das heißt, wo man aus fertigen Songs gewisse Teile rausrechnen lassen kann. Das verwende ich ganz gerne, um so A Cappellas rauszuholen, wo es keine A Cappellas gibt oder solche Dinge. Das ist mittlerweile schon recht gut. Das ist halt für mich, trifft am weitesten das, was ein Tool betrifft, also ein Werkzeug. Aber ich verwende es null, was jetzt kreative Ideen betrifft. Es interessiert mich nicht, brauche nicht, will nicht. Also das ist wie wenn du dir auf einen Rollstuhl setzt, obwohl du es gehen könntest und sagst, ja, der fährt auch der Rollstuhl. Also das finde ich lahm. Das ist jetzt mein persönliches, was das Handwerk betrifft, was generell den Markt betrifft und natürlich das Musikschaffen an sich, ist das natürlich total auch wild. Der Wilde Westen, es gibt keine Regeln, das Copyright, Urheberrecht ist null tangiert. Es gibt verschiedene Klagen in Amerika. Mittlerweile tun sie Major Labels mit Sumo und Udio zusammen. Also da gibt es schon mittlerweile Mergers. Und ich glaube, es wird natürlich darauf hinausrennen, dass ein großer Teil der Musik KI generiert sein wird. Ob die spannende Frage wird sein, wird der gekennzeichnet extra oder wird es einfach so unter die Leute gestreut und du musst erraten, ob es jetzt echt oder unecht ist. Ich hätte jetzt kein Problem, wenn man sagt, okay, man kennzeichnet es. Dann soll halt wer sich KI-Musik anhören, bitte. Wenn man denkt, das ist super, soll man. Aber es ist, ja, wir sind jetzt wirklich so an dieser Schwelle, wo natürlich das, was uns als Menschen ausmacht, nämlich, dass wir kreativ sind, dass wir uns über die Dinge Gedanken machen und aus denen was Neues basteln, dass wir das von Maschinen übernehmen lassen, die aber natürlich nur auf unserem Wissen trainiert sind. Und da frage ich mich halt schon, ob das sein muss. Und so wie das ausgerollt wird noch dazu, ist das halt einfach eigentlich ein Wahnsinn, ja. Weil das ist, die bedienen sich ungenutzt Millionen Songs oder muss fast sagen Milliarden Songs, lassen das durch die Maschinen rechnen. Es gibt keine Urheberrechte, ja. Also das ist einfach, das geht nicht, ja. Also es hat so bei uns diese Debatten gegeben, wegen dieser Diplomarbeiten, die dann irgendwie, ne, da wärst du der Weber, dieser Jäger der falschen Arbeiten. Ja, also da ist strafbar und kaum wird es ökonomisch ausgerollt und es stecken in den Milliarden drin, dann hat keiner mehr Chance, dass es sich dagegen wehrt. Es wird einfach über die Menschheit ausgerollt, ohne dass irgendwer sagt, hey, stopp. Die Streaming-Plattformen lassen das passieren. Ja. Mehr oder minder. Manche haben sich jetzt auch schon dagegen gewehrt, aber wer kann das sagen? Also da sind wir jetzt natürlich im Bereich, also was Ökonomie betrifft und Musik, ja, also da passieren gerade massive Verwerfungen. Mal schauen, wo das noch hinführt.
Du hast von Kreativität gesprochen. Woher nimmst du denn deine? Oder setzt du dich hin und dir fällt das alles ein und du produzierst das und du singst und komponierst? Oder gehst du spazieren und siehst etwas, das du zum Anlass nimmst? Wie schaut das aus?
Also ich bin kein deutscher Romantiker, der in den Wald geht, um sich vom Gesang der Vögel inspirieren lässt für ein neues Gedicht. Aber es fließt natürlich all das auch ein in das, was man tut. Es ist auch viel Inspiration. Man hört sich Musik an und lässt sich von dem irgendwie ja, neu inspirieren. Also natürlich, also aus dem Nichts schafft ja niemand etwas. Also es ist ja alles, was schon da ist. Wenn es rein um Musik geht, wenn es um Texte geht, ja, wir machen das halt immer so, wenn ich jetzt wieder von Texter spreche, wir überlegen sich ja Themen und dann schreibt halt jeder seinen Text drauf. Und ja, mittlerweile ist das halt so eine Routine, ja, es geht relativ schnell, dass ich so einen Text habe mittlerweile.
Wirklich, okay. Also, das heißt ja, relativ schnell, halbe Stunde erledigt oder?
Ja, wenn es schnell geht, ist es eine halbe Stunde.
Okay.
Ich tue dann natürlich oft dann noch redigieren, ändere Zeilen, schreibe was um. Aber so diese Grundidee, ja, es geht meistens relativ schnell. Aber gut, wenn du halt tausende Texte geschrieben hast, hast du dieses Repertoire, dass das halt auch geht. Es ist halt wie beim Schriftsteller, der muss ja nicht mehr jedes Wort überlegen. Das fließt dann. Es ist nur, bis es einmal fließt, das kann dann vielleicht dauern, dass man die Idee hat oder den Anfang. Aber im Endeffekt, sobald ich den ersten Satz habe,
läuft's.
Ist er eigentlich schon fertig, der Text.
Wie viele CDs oder Platten oder auch wie viele Songs hast du denn schon produziert?
Das ist eine gute Frage. Ich mache so eine Spotify-Playlist, habe ich so immer angelegt, wo ich alles hineingeschmissen habe, was ich so produziert habe. Ich weiß aber nicht, was der aktuelle Stand ist. Weit über 1000. Also die halt released sind. Da reden wir dann noch von, weiß nicht, wie viele Songs, die unreleased sind. Aber die wirklich rauskommen, sind ja, sehr viel.
Wie viele Konzerte gibst du pro Jahr oder gebt ihr oder auch Tourneen sind noch dabei?
Es variiert mittlerweile. So in unserer Primetime, so in die 2000er, haben wir rund 50 Konzerte im Jahr gespielt. Jetzt spielen wir eher so 10 bis 25, je nachdem. Wenn wir halt auf Tour gehen, spielen wir mehr. Wenn wir keine Tour haben, weniger.
Heuer findet ja der Eurovision Song Contest in Wien statt. Mhm. Was hältst du denn von diesem Format? Bist du ein Fan oder wirst du vielleicht dabei sein?
Zweiteres zu 1000% nicht. Ersteres, na. Ich bin ein Kaffee. Was soll ich sagen? Ich finde, es ist ein nettes Entertainment-Format. Aber es hat musikalisch null Relevanz. Für mich. Es ist mir komplett wurscht. Es war mir schon immer wurscht, was da gesungen wird. Es wurde halt irgendwie aufgeladen, der Eurovisionskontest, weil es hat ja die Zeiten gegeben. Mein Sohn horcht sich ja mittlerweile ganz gern Otto an. Ja, ich meine, wir haben die alten Otto-Sachen vor. Und zum Beispiel der Otto hat den Eurovisionskontest komplett verarscht in den 80er Jahren. Also wirklich, das war quasi Und es war, also wenn du beim da mitgemacht hast, das war ja eher peinlich als irgendwie wertvoll. Und dann, würde ich mal sagen, in den 90ern, 2000ern, dann ist es auf einmal irgendwie immer mehr zu so einem gesellschaftlichen Event geworden. Wahrscheinlich, weil da diese LGBTQ-Szene den halt auch für sie entdeckt hat und das so als Ausdruck ihrer Buntheit. Und dadurch wurde der ein bisschen quasi so sexy. Und es wurde natürlich immer professioneller, diese Events. Und so kulminiert ist das ja für mich dann letzten Endes eh mit der Conchita Wurst, die ist ja dann wirklich so eine weltweite Ikone war. Aber ich meine, musikalisch, das halt, also das haben wir wirklich bei KI-Musik, ja. Also wenn jetzt in die KI eine Tipp irgendwo, bitte komponieren wir einen tollen Eurovision-Song-Contest-Song, dann kommt genau das raus, was dort irgendwie meistens aufgeführt wird, außer halt diese Fun-Acts, die dann immer irgendwo aufpoppen. Ja, also musikalisch ja, brauche ich das nicht. Aber es stört mir nicht, ja, sollen die Leute das lustig finden, sollen das gern zelebrieren.
Für viele ist Musik ja ein Hobby. Mhm. Bei dir ist es der Beruf. Hast du noch andere Hobbys? Was machst du so ein bisschen zum Ausgleich?
Naja, ich bin BMX-Fahrer, seit ich klein bin. Also das kulminiert, also das, nicht kulminiert, das falsche Verbum. Das trifft sich ungefähr mit der Zeit, wo ich da Hip-Hop entdeckt habe, also so mit 10, 11, habe ich auch BMX-Fahren für mich entdeckt. Quasi BMX als West Coast Culture und Hip-Hop als East Coast Culture als USA. Also bin da sehr amerikanisch geprägt, lustigerweise. Und das mache ich halt, seit ich eben 10 bin, bin dann jahrelang Rennen gefahren.
Also auf professioneller Ebene?
So professionell, wie man das halt in Österreich machen kann, wenn man nicht Skifahrer, Fußballer ist. Aber ja, ich bin international so im Profibereich gefahren in den 90ern noch. Parallel zu meiner Musikkarriere habe dann Ende der 90er damit aufgehört, mit dem Rennenfahren. Und bin aber weitergefahren. Also wir haben am Plischingersee in Linz so ein Areal, das wir halt selbst betreuen. Das sogenannte Dirt Jump Area und dort fahre ich regelmäßig. Aber ich habe vor 3 Jahren wieder begonnen, Rennen zu fahren. Aus
Jux und Tollerei.
Aus Jux und Tollerei und bin jetzt 3-mal wieder österreichischer Meister geworden und war bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr 18. Und ja, das ist so mein Hobby.
Ein gefährlicher Sport, oder? Das BMX-Fahren. Mit den Sprüngen und den Stunts unter Anführungszeichen. Gibt es da auch Verletzungen?
Freilich.
Einmal alles gebrochen schon gewesen?
Nein, also gebrochen aber nur sehr wenig. Aber Bänderrisse, ein paar. Aber, mein Gott, es war Bänderrisse. Leben ist gefährlich, per se. Ja, man kann über die Straße gehen, am Eis ausrutschen und verletzt sich ähnlich. Na, also eigentlich für das, wie lange ich das mache, würde ich sagen. Wäre ich Fußballer gewesen, glaube ich, wäre meine Verletztenliste länger. Glaube ich ganz persönlich.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ich lerne immer was Neues. Ich lerne immer neue Tools, neue Plugins, also was auch immer, also das, was so meinen Bereich betrifft. Das sowieso, das ist ein laufendes Lernen, auch musikhistorisch, lese ich viel, schaue mir viel an, gibt so viel, das man noch nicht kennt und ja, Bücher lesen, politisch bin interessiert, das lese ich natürlich auch für Sachen. Das versuche ich zu lernen, das Leben zu lernen.
Hast du Vorbilder?
Nein.
Hat man als Musiker eigentlich eine Lieblingsband oder ein Lieblingslied?
Also Lieblingslied ist ein Ding der Möglichkeit. Da gibt es viel Lieder. Lieblingsband, schwierig. Also da gibt's so ein Pantheon für mich, wo da gehören ein paar Acts rein, aber jetzt diese eine Band oder dieser eine Artist. Nein, ich bin kein Swiftie.
Woran glaubst du?
Woran glaubt man? Ich glaube daran, dass sich am Schluss positive Energie durchsetzt. Das glaube ich schon.
Muss die gesamte Gesellschaft wieder ein bisschen positiver werden eigentlich, ne?
Absolut. Ich glaube, wir sind in einem sehr, zumindest im Westen habe ich das Gefühl, wir sind in einer Negativspirale gefangen, wo wir gar nicht mehr wertschätzen, was wir eigentlich alles haben. was wir für Fähigkeiten haben, was wir für ein Klima haben, was wir für soziale Errungenschaften erreicht haben. Und momentan wird alles madig gemacht und alles ist furchtbar und schrecklich. Ich denke mal, die Menschen sollten wieder mal ein bisschen einen Reality-Check machen und sollten mal irgendwie in den Kongo fahren zum Beispiel oder sonst wohin und sie mal wieder ihren Arsch hochkriegen und sagen, hey, da geht schon noch was. Die Welt ist nicht dem Untergang geweiht.
Hast du ein Lebensmotto?
Oh, nein.
Lebe das Leben.
Ja. Nein, also, wenn ich was nicht kann, dann ist es Pläne machen. Also schon so kleine Pläne, aber ich habe nie die Vision gehabt, ich werde jetzt Musiker, großer. Ich habe nie die Vision gehabt, ich mache dies, ich mache das. Sondern bei mir haben sich Dinge immer ergeben, eher. Aus dem Tun, aus meiner Leidenschaft fast heraus. Das war so am ehesten das, was das Motto trifft, dass ich meiner Leidenschaft nachgegangen bin. Ja. Obwohl ich BWL studiert habe, ja, sogar fertig, aber das, meine Leidenschaft hat gesiegt. Ja. Vielleicht ökonomisch die falsche Entscheidung, aber idealistisch auf jeden Fall die richtige.
Mit welchem Promi oder mit welcher Persönlichkeit, ob bereits verstorben oder noch am Leben, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage.
Mit welchem Promi einen Kaffee trinken gehen?
Ich glaube, es war zum Beispiel interessant gewesen, mit Menschen wie Nelson Mandela ein Gespräch zu führen. Menschen, die durch arge Zeiten gegangen sind und ihren Lebensgeist nie verloren haben und dann eigentlich große Dinge geschafft haben. Das finde ich spannend.
Wie schaut's mit Social Media bei dir aus? Fluch oder Segen?
Qual. Nein, notwendiges Übel trifft es vielleicht am besten. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht auch durch Social Media scroll manchmal, aber selber das Social Media zu bedienen, langweilt mir eigentlich schon so dermaßen. Ich mache es wirklich nur mal aus.
Brauchst du es fürs Business?
Ja, sicher. Irgendwie geht es um Visibilität irgendwo. Also es gibt ja sonst keine Medien. Wenn ich jetzt sage, okay, es gibt jetzt zig Zeitschriften und TV-Formate oder Radio, was auch immer, wo du vorkommst, könnte man das eh negieren, aber nachdem sie halt alles auf soziale Medien so fokussiert hat und so viel Geld da reinfließt und eigentlich auch diese ganzen Medien abgesagelt hat, ja, also gerade Musikmedien, ja, gibt es keine mehr. Es wird nichts mehr geprintet, de facto. Ja. Es hat zum Höhepunkt 4 deutsche Hip-Hop-Magazine gegeben, jetzt gibt es keins mehr zum Beispiel. Also drum, ja, mangels Alternativen oder man baut sich selber welche auf.
So. Was steht an bei dir heuer? Neue Songs, neue Platten oder wohin wird dich auch vielleicht dein musikalischer Weg noch führen?
Es gibt auf jeden Fall neue Songs, werden sicher neue Platten kommen und Konzerte, ist einiges da.
Zum Abschluss, Flip, du musst uns jetzt natürlich eine Kostprobe geben.
Aha.
Kannst du für uns was rappen?
Ja, muss ich überlegen, was ich rappen soll. Ich habe sehr, sehr viel nicht jugendfreie Texte und der Hannes ist da immer sehr, sehr hagelig. Hat einen Vorschlag für mich?
Das erste Lied, das du jemals gesungen, getextet, komponiert hast, kannst du dir das noch erinnern?
Nein, das kann ich nicht mehr, das war...
Das letzte?
Aber das erste, also mal den ersten Song, den wir wirklich fertig gehabt haben, den kann ich schon noch.
Ja?
Ja, sicher, den spielen wir noch. Also das war unser erster Hit quasi, den wir 93 geschrieben haben, war 3:10 Uhr und der begann mit den Worten: Mitternacht, wir steigen in das Automobil, wir wollen herumfahren, doch haben wir kein Ziel. Wohin wird uns der Weg wohl führen? Egal, der Tank ist voll, ich starte an, schließe die Türen, gefangen wie ein Fisch. In letzter Straßen, noch sind wir in der Stadt an der Donau, weil wenn wir sie verlassen, Richtung Wels vielleicht, Richtung Steyr vielleicht, Müllviertel, die Stadt uns ja schon erreicht, während Leimer einen Piep. Okay, da wird jetzt dann nicht mehr jugendfrei.
Philipp Kroll, danke für das Interview und alles Gute.
Ja, danke, ebenso und alles Gute den Zuhörern und Ihnen.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.